Adler Mannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge, liebe Eishockey-Freunde. Und das ist selbstredend eine Freude für uns nach dem 6-Punkte-Wochenende, das hinter uns liegt. Das tat gut. Das wollen wir auch heute nochmal analysieren, was da genau passiert ist in den Spielen gegen Iserlohn und München. Außerdem gibt's wie immer ein Update aus der Penny DEL und der Eishockey-Welt und zwei wirklich spannende Fragen heute. Zum einen sind wir gefragt worden, was eigentlich ein Gameplan ist, wie der aufgebaut wird und was man da mit den ganzen Taktiktafeln und Zettelchen auf der Bank macht. Das wollen wir besprechen. Und zum Ende hat Ulle heute eine echt interessante und knifflige Frage für Anti parat. Wenn euch übrigens auch mal was beschäftigt, was ihr Anti oder Ulle fragen wollt oder was Thema hier im Adler Mannheim Podcast werden soll, schreibt uns jederzeit über Instagram adlermannheim.podcast als Privatnachricht. Und jetzt lehnt euch zurück, hier kommt unser wöchentlicher Eishockey-Talk aus Mannheim mit Adler-Reporter Anti Soramies und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
Das gute alte Taschengeld, lieber Anti. Das ist im jugendlichen Alter immer eine ganz, ganz tolle Sache, wenn man es ausgezahlt bekommt. Jetzt stehen die Zeugnisse vor der Tür im Hause Ullmann und eben gab es eine ganz, ganz große Taschengelddiskussion. Was möchte man haben? Was muss man sich selber davon kaufen? Die Schulmaterialien sind natürlich ausgeschlossen. Sind es die Klamotten? Gott sei Dank, Anti, kann ich dir sagen, sind es keine Adlertickets. Weil der Herr Ullmann natürlich das Privileg hat, wenn er da mal hin möchte, dann kann er da anrufen. Aber das Ticket, glaube ich, oder die Tickets fürs vergangene Wochenende, die hätten sich auf jeden Fall gelohnt. Da hat man Spaß gehabt. Da waren zwei Siege dabei. Da sprechen wir gleich drüber im ersten Drittel. Aber Anti, wir müssen ja immer bekannterweise erstmal raus ins Warm-up. Und da gibt's einen alten Bekannten bei
genau.
Den Adlern.
Genau, wir haben in unserem letzten Podcast, den wir aufgezeichnet haben, haben wir es nicht geschafft, weil es noch nicht offiziell war. Wir wussten es zwar, aber wir wurden gebeten, es nicht zu sagen, dass Chet Pickard kommt, der Torhüter. Er hat einen deutschen Pass und es ist nicht so, dass die Adler jetzt gedacht haben, Mensch, wir brauchen unbedingt Verstärkung. Wir haben so viele Verletzte gehabt, wir brauchen unbedingt Verstärkung. Was holen wir? Einen Torhüter. Nee, sondern Chet Pickard ist auf dem Markt gewesen. Deutscher Spieler nimmt keine Ausländerlizenz. Das heißt, du kannst noch einen Ausländer verpflichten. Also eine Nachverpflichtung noch einen Feldspieler kannst du noch machen. Und Chet Pickard soll einfach nur da sein, um, wenn was passiert in den Playoffs oder kurz vor den Playoffs, wenn jetzt ein Torhüter ausfällt, Tiefensee fällt aus, meinetwegen, Brückmann wird krank oder umgekehrt, ja, was machst du dann? Einen Willerscheid kannst du die Last noch nicht auf die Schultern legen, zu sagen, so, jetzt legst du aber mal los und gewinnst uns hier Spiele in dieser Phase. Das wäre fahrlässig, das wäre auch nicht dem Jungen gerecht. Und entsprechend müsste man einfach sagen, okay, schade, jetzt haben wir keinen Torhüter. Und um diese Situation zu vermeiden, hat man einen Chet Pickard geholt, der eben für diese letzte Zeit noch auch kommt. Und entsprechend auch im Training natürlich, und das ist auch was ganz Wichtiges, im Training auch, wenn du dann jeden zweiten Tag spielst, auch dann eben da ist für die Jungs, die weniger gespielt haben, die nochmal aufs Eis gehen und dass du dann zum Beispiel sagen kannst, okay, Brückmann, du hast jetzt gespielt, du gehst heute gar nicht aufs Eis und so weiter, dass du auch ein bisschen im Training den Torhütern die Eiszeit ein bisschen wegnehmen kannst, dass sie mehr regenerieren können. Das sind so die Gedanken, die dahinter sind und das finde ich sehr klug.
Das ist geil. Auf den Anruf warte ich auch, Anti. Ulle, hast du Bock vorbeizukommen? Du hältst dich bereit, du trainierst mit der Mannschaft, aber wir brauchen dich noch nicht. Spiel einfach, trainier einfach, glieder dich ein. Nur wenn's brennt, dann darfst du mitmachen und in den Playoffs, wenn ein paar Jungs viel gespielt haben, die unten bleiben, fülle ich das Lineup auf, trainiere mit und deswegen im Tor ist es super. Du hast es angesprochen. Angenommen, Felix Brückmann spielt in den Playoffs 2 Spiele in 4 Tagen oder 3 in 5, dann bleibt er mal vom Eis, aber die Trainingsqualität soll nicht drunter leiden. Du hast trotzdem weiterhin 2 Torhüter und du hast einen, der den Jungs keinen Druck von hinten macht. Das ist keiner, genau, der da um seinen Platz kämpft oder unbedingt ins Tor will, sondern er ergänzt einfach den Kader. Er ist im Trainingsbetrieb dabei. Das ist eine sehr, sehr kluge Entscheidung. Und wo wir bei Torhütern sind, ein guter Freund von mir, Danny aus den Birken, seinen ersten Shutout gefeiert, 4 Spiele gespielt für Dresden, 3 Siege jetzt gegen Kaufbeuern, ein Penaltysieg. Eben am Freitag gab es den 1:0-Sieg für Danny aus den Birken. und Dresden arbeitet sich peu à peu nach oben. Also der Danny, sagen wir mal so, die alten Knochen scheinen zu halten beim Danny und er hilft den Dresdnern aktuell sehr, sehr gut weiter. Wer auch voll in Fahrt gekommen ist, Anti, oder beziehungsweise in der NHL sagt man immer clinched. Sie haben geclinched für die Playoffs. Sie haben das Playoff-Ticket schon gelöst, die Eisbären Berlin und Bremerhaven. Ich glaube, das ist von unserer Seite selbstredend. Hut ab, beide Mannschaften spielen eine überragende Saison bisher, stehen da oben, marschieren punktgleich vorneweg.
Aber ich finde, das ist immer nur so eine mathematische Sache, ja. Dass die jetzt noch groß runterfallen würden, hätte ja eh keiner gedacht. Deswegen ist es für mich kein Thema gewesen. Klar, also es geht ja nur noch darum, wer von beiden Erster oder Zweiter wird, könnte man jetzt so sagen. Also den großen Einbruch sehe ich weder bei dem einen noch bei dem anderen.
Nägel mit Köpfen haben auch die Löwen Frankfurt mit ihrem Starverteidiger Matuschkin gemacht. Der hat bis 2027 verlängert. Und die Eisblock-Seite auf Instagram schreibt, der King bleibt im Rudel. Also der ist wirklich eine Wahnsinnsverstärkung in der Liga. Maxim Matuschkin.
Schwede übrigens, also das muss man wissen. Er hört sich russisch an, ist aber Schwede.
16 Tore und 21 Vorlagen bereits als Verteidiger. Also das ist die meiste Eiszeit sowie die meisten gelaufenen Kilometer führt der 33-Jährige. Anti, sportlicher Leiter, Anti Soramis. Würdest du mit 33-Jährigen 3 Jahre verlängern? Ich finde das immer, ich finde es super. Der macht Spaß, der Junge ist eine super Neuverpflichtung in der Liga, schlägt bombastisch ein. Also ich sage herzlichen Glückwunsch nach Frankfurt für die Verlängerung.
Das sage ich auch. Und 3 Jahre, klar kannst du drüber diskutieren. Aber ich sag's jetzt mal so. Wenn er im dritten Jahr dann wirklich gar nicht mehr funktionieren sollte, weil er ein paar Verletzungen hatte und so weiter, da wird man eine Einigung finden können. Und wenn du jetzt sagst, ja, wir wollen dich langfristig binden, 1 Jahr, 2 Jahre ist nicht langfristig, 3 Jahre, ab da geht's langfristig los. Und wenn er sagt, okay, ich möchte hier bleiben, ist auch ein Commitment zum Club und er so ein Baustein wird, dann muss man schon sagen, okay, komm, dann machen wir das. Das Risiko ist, finde ich, nicht so groß, dieses dritte Jahr, auch bei einem, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Der wird übrigens am 31. Januar wird er 34, also
34
er wird dann,
schon, ja.
Er wird dann 37 sein, wenn seine Karriere endet dann in Frankfurt. Also von daher, das geht schon irgendwie noch. Er ist übrigens ganz interessant in Weißrussland geboren, aber ein Schwede, weil sein Vater in Schweden gespielt hat und der dann auch in Schweden quasi eishockeymäßig zivilisiert wurde, um das mal so zu sagen, und hat dann auch die schwedische Staatsangehörigkeit angenommen, hat in Finnland gespielt, in der KHL und ist, wie du sagst, ein absolut Wahnsinnsverteidiger. Also vor allem seine Mobilität ist Wahnsinn.
So, da wir beide aber viel Offensivdrang haben, keine Verteidiger sind, sondern gleich aufs Scoreboard wollen, Andi, dann gehen wir mal schnell zur, gibt's schon Pausentee nach dem Warm-up? Sagt man da auch Pausentee? Selbstverständlich sagt man Pausentee nach dem Warm-up, oder?
Wir sagen's.
Ja, wir sagen's. Ja. Und dann schauen wir mal schnell ins erste Drittel. So, ja, Bulli, wir zu den nach Mannheim, ja.
Ich war eben hart umkämpft eben, das Bulli, hast du gesehen?
Hart umkämpft, ja. Ich habe eben über das Taschengeld gesprochen und Ticketpreise und so weiter. Aber auf jeden Fall Gewinn Mannheim. Anti, 2 Siege für mich. Das Positive war, du hast jeweils nur 2 Gegentreffer zugelassen und da weiß man in einer guten Kabinensprache, wenn du nur 2 kassierst, gibst du dir selbst eine gute Möglichkeit, ein Spiel zu gewinnen. Gib mir mal deine Einschätzung ab, vor allem wie sich das Wochenende emotional aufgebaut hat. Gegen Iserlohn hat man sich sehr, sehr schwer getan, musste einem frühen Rückstand hinterherlaufen und hat sich, denke ich, aber aus meiner Sicht gut in dieses Wochenende reingearbeitet und vor allem auch jetzt mal etwas frei schwimmen können, vor allem nach den 3 Niederlagen zuvor.
Auf alle Fälle. Und man hat vor allem Matthias Plachter wieder mit dabei gehabt. Der gibt dir natürlich sehr, sehr viele neue Optionen in Powerplay, aber auch bei 5 gegen 5. Ich habe diese Reihe unfassbar gut gefunden, diese Reihe mit Godet, Hännikäinen und Plachter, weil es da sehr, sehr viele gute Sachen gibt. Diese Reihe ist auch irgendwie mit Verstand zusammengestellt worden. Godet als technisch guter Spieler, der Raum braucht ein bisschen auch. Hännikäinen, der für beide Raum schaffen kann. also der hoch und runter läuft, keine Scheibe verloren gibt, immer wieder auch eine Scheibe holt, wo du glaubst, okay, die kriegen wir nicht mehr. Das ist so eine Scheibe, die der Gegner wird sie dann schon irgendwie nehmen und dann das Spiel aufbauen. Wir müssen uns ein bisschen zurückziehen. Nee, Hännikainen macht da noch Druck, kriegt die Scheibe, kann sie nochmal an Godet spielen, der anplacht da weiter und da entstehen Chancen. Also das muss ich sagen, diese Reihe hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und war natürlich dann auch verantwortlich für den, oder zum großen Teil verantwortlich eben für den Sieg. Zunächst mal gab es diesen Powerplay-Treffer von Schwartz, den Ausgleich im ersten Drittel gegen Iserlohn. Und das war wirklich ein richtiger Befreiungsschlag. Plachter wieder von seiner rechten Seite abgezogen, Jenicke abprallen lassen und dann kam es zu dem Tor. Und dann macht Plachter selbst noch einen Treffer und Hännikainen macht ein Tor. Und das war dann schon wirklich, wo man sagen muss, Mensch, da hat schon einiges wieder gepasst. Und da siehst du, und wenn wir jetzt auf das München-Spiel gehen, du siehst jetzt ein Bennett zum Beispiel, macht zwei Tore gegen München. Und du hast also wirklich diese Situation, dass du jetzt eine Reihe hast, die gut funktioniert. Hoffentlich funktioniert sie weiter so gut. Diese Reihe mit eben Godet, Hännikainen und Plachter. Dann hast du die Reihe mit Leubel, Kühnhackl und mit Wolf zum Beispiel. Dann hast du auch die Schwarz-Reihe mit dem pfeilschnellen Bennett und mit Fischbuch, der einen sehr, sehr guten Schuss hat. Die vierte Reihe bringt dir Energie. Also momentan habe ich das Gefühl, dass die Mannschaft so langsam so ein bisschen kompakter wird insgesamt, ein bisschen näher aneinander rückt auf dem Eis und entsprechend auch dann wirklich gute Spiele auch ableisten kann. Auch in dieser reinen Zusammenstellung momentan. Also da muss ich wirklich sagen, dieses Wochenende hat nicht nur, weil du 6 Punkte geholt hast, zuversichtlich gemacht, sondern vor allem deswegen, weil du siehst, da funktioniert viel auch. Und das war irgendwo entscheidend. Und der Glaube, diese 40 Minuten gegen München, die waren sehr, sehr stark. Und dieser Glaube an sich selbst, der ist da. Du hast es gesehen, das war kein Angsthasen-Eishockey. Die Adler haben Druck gemacht. Am Anfang hat ein bisschen das Erfolgserlebnis gefehlt gegen München, weil du hast halt am Anfang erst wirklich Druck gemacht und dann passiert nämlich das, was ganz oft passiert, dass du nämlich dann plötzlich den Gegentreffer erstmal fängst. Ja? Und das ist natürlich dann auch irgendwie bitter, aber das war eben nicht der Fall, sondern die Adler haben dann eben das 1:0 kurz vor Drittelende geschossen und sich daraus auch dann aufgebaut, das restliche Spiel im letzten Drittel. Vielleicht ein bisschen zu passiv geworden, aber ansonsten muss ich sagen, macht das sehr, sehr viel Hoffnung.
Ja, ich finde auch von der Chronologie beider Spiele an dem Wochenende hast du natürlich alles dabei gehabt, denn gegen Iserlohn gerätst du erstmal in Rückstand und kämpfst dich dann zurück. Du fällst nicht in alte Muster zurück, dass auf einmal gar nichts mehr funktioniert nach einem Rückstand, genau, ja. Sondern gegen Iserlohn schaffst du es, dann noch im ersten Drittel in Führung zu gehen, kriegst wieder den Ausgleich und schaffst es aber dann, wirklich das Spiel noch zu deinen Gunsten zu gestalten und auch zu entscheiden. Und das ist von der Moral her, vor allem in dieser Verfassung, in dieser mentalen Verfassung, die auch die Mannschaft ist, du kommst aus 3 Niederlagen, spielst gegen die Mannschaft der Stunde, ist Tabellenletzter, ist ja wirklich was, wo du sagst, okay, wenn ich auf die Tabelle gucke, wo könnte man ja eigentlich so ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen. Kannst du aber nicht, weil Iserlohn es ja wirklich verstanden hat, was in welcher Situation sie sich befinden und eben zuletzt wirklich die beste Mannschaft war, die dann in die SAP Arena kam. Dieses Kalenderjahr, das ist richtig. Und da hast du wirklich Rückstand, Führung, kriegst wieder den Ausgleich, aber schaffst es dann, dieses Spiel mit 4-2 nach Hause zu schaukeln. Was erstmal, wenn du in dieses Wochenende gehst, und ich war ja auch lang genug in der Kabine gesessen, zu sagen, du kannst jetzt mal ordentlich durchschnaufen. Du hast einen Dreier geholt, du hast den ersten Heimsieg des Kalenderjahres eingefahren. Mhm. Und dann kommt aber dieser Riesenbrocken München, wo natürlich auch zuschauertechnisch und Gigantenduell und so weiter und so fort, was da alles für Wörter um die SAP Arena fliegen, wo du dann sagst, okay, das ist jetzt das Spiel, wo es darum geht, eine Visitenkarte zu hinterlassen. Die Formulierung benutzen wir ganz gerne, wo du wirklich sagst, okay, das ist eine Mannschaft, die können wir in den Playoffs auch wieder treffen. Dann, vor allem musst du dich ja auch wegen der Niederlage in München revanchieren, wo du einen richtigen Nackenschlag gekriegt hast mit 6 kassierten Treffern. Und da aber dann auch zu sagen, was ist der Sieg gegen Iserlohn wert, wenn du jetzt München vergeigst?
Genau.
Dann hast du einen Dreier geholt und stempelst am Sonntag wieder mit Null aus. Das funktioniert auch nicht. Und dann Chronologie des Spiels. Du kommst wirklich aus der Kabine wie die Feuerwehr. Gehst im ersten Drittel in den letzten 10 Sekunden mit 1-0 in Führung und legst dann ein zweites und ein drittes nach. Und das ist für mich, was du hast gesagt, danach ein bisschen abgebaut. Das waren 40 sehr, sehr gute Minuten. Aber du schaffst es, das Spiel zu gewinnen.
Trotz und alledem, Moment, genau.
Und jetzt in dem Moment ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, kleine Brötchen zu backen. Du musst nicht von zurück in die Erfolgsspur, vierter Platz und so weiter gehen. Du musst erstmal wieder positive Emotionen aufbauen. Du musst es wirklich hinkriegen. Wenn dein Selbstvertrauen aufgebaut ist wie ein Segel, dann musst du dein Segel erstmal spannen. Und es ist im Moment nicht weit draußen und weit oben, sondern da musst du wirklich erst wieder hinkommen. Und das kommt durch so ein Wochenende. Das war gut. Freitags haben wir angesprochen, Rückstand hinterhergelaufen, zwischendurch nochmal einen Ausgleich kassiert, gewonnen und jetzt wirklich es geschafft, erstmal mit 3-0 in Führung zu gehen und das Spiel dann auch mit 3 Punkten nach Hause zu bringen. Und jetzt der nächste Step, Anti, ist es im nächsten Spiel wieder die Führung zu erzielen, aber dann auch über 60 Minuten weiter Eishockey zu spielen. Und das ist Schritt für Schritt. Wir haben eben noch ein bisschen gelächelt in der Vorbesprechung, haben wir gesagt, 42 sind rum. 10 stehen noch vor der, hast du noch vor der Brust. Und die 10 Spiele, da wirst du alles nochmal erleben. Da wird sicher auch eine Niederlage dabei sein. Da werden mal Spiele dabei sein, wo du den Start vergeigst, vielleicht einen Rückstand nicht mehr aufholen kannst, vielleicht aber auch mit einem Schlussspurt ein Spiel gewinnst. Aber das muss jetzt peu à peu auf die 60 Minuten hinkommen. 60 Minuten Eishockey, that's the game plan, Anti.
Apropos game plan. Wir haben die Anfrage bekommen. Was ist denn genau ein game plan? Was genau macht man da? Wie geht man das an? Und das ist natürlich was wir jetzt aufnehmen wollten, der Ulle und ich. Also ich fange vielleicht mal damit an. Es gibt
Anti, ich unterbreche dich ganz kurz. Lass uns schnell in die Kabine gehen.
Oh ja.
Und nochmal ein Schlückchen Pausentee trinken und dann sprechen wir mal über den Gameplan.
Genau.
So, und jetzt kommen wir raus ins zweite Drittel, Anti. Wir haben es kurz angesprochen. Wir runden die Tabelle nur mal ganz kurz ab und sprechen dann wirklich über den Gameplan. Also für uns, es bleibt wirklich unten, bleibt unfassbar spannend. Die Düsseldorfer EG hat jetzt 5 Siege in Folge geholt. Die Iserlohn Roosters 2-mal in Folge verloren, nachdem sie da ganz gut unterwegs waren. Die Ice Tigers 2-mal in Folge verloren. Also da unten, denke ich, ist unfassbar viel Brisanz drin. Aber ohne jetzt wieder da mit dem Rechenschieber und irgendwelche Zahlen, Statistiken vorzulesen. Anti, du hast es angesprochen, die Anfrage kam, was ist denn eigentlich ein Gameplan? Weil viele Jungs sagen im Interview, wir haben uns an unseren Gameplan gehalten oder sagen, wir
oder
sind von unserem Gameplan abgekommen. Was genau ist der Gameplan?
Also zunächst mal geht es ja natürlich auch darum, dass man zunächst mal festlegt, wie möchte man spielen. Also es gibt verschiedene Situationen, also wie sieht unser Spiel aus? Ja? Also sind wir ein Team, was auf Scheibenbesitz spielt oder sind wir ein Team, was zum Beispiel schnelle Turnover haben möchte, also die Scheibe gewinnen und daraus dann eben Konter generieren zum Beispiel. Also da muss man erstmal wissen, was man genau für eine Mannschaft sein möchte. Und daraus entwickelt man dann also ein Spielstil zunächst mal, mit Scheibe, ohne Scheibe. Ohne Scheibe heißt es auch, also wie gehen wir den Gegner an, attackieren wir ihn früh, machen wir einen Vorcheck oder ziehen wir uns zurück, spielen wir einen Trap, wo wir ein bisschen erstmal uns zurückziehen und dann angreifen, um dann eben die Scheibe zu gewinnen, um dann daraus einen schnellen Konter zu fahren oder einen Turnover eben dann zu erzwingen, also ein Scheibenverlust des Gegners. Das sind so erstmal so diese Grundideen, die man eben beim Eishockey hat. Wie möchte mein Spiel dann gespielt werden? Aber dann gibt's eben das, Ulle, wie man sich auf den Gegner vorbereitet und wie man gegen diesen Gegner, gegen den nächsten Gegner spielen möchte. Und dann macht man diesen Gameplan für den einzelnen Gegner.
Absolut korrekt und du hast es gesagt, das ganz große Fokus ist erstmal die eigene Identität zu finden. Ich habe jetzt auch gerade überlegt, ganz gut zu erklären ist es, denke ich, mit Beispielen. Die Schwenninger Wild Wings sind mir da eingefallen. Natürlich spricht man viel von der kleinen Eisfläche, aber die Identität und der Gameplan der Schwenninger Wild Wings bei Heimspielen ist das aggressive Vorcheck. Die gewinnen ganz viele Scheiben, indem sie tief schießen und den Gegner so unter Druck setzen, die Scheibe zurückgewinnen und dann Torchancen dadurch kreieren, weil sie eben mit zwei Mann aggressiv vorchecken und dann den freien Mann finden und Scheiben zum Tor bringen. Was würde bedeuten, wenn die Wild Wings vom Gameplan abkommen, wenn sie nicht mehr ins Vorcheck kommen, wenn sie die Scheibe nicht clever tief schießen ins Angriffsdrittel, wenn sie so tief schießen, dass der Torwart sie zum Beispiel stoppen kann oder der Verteidiger als erstes dran ist, um den Aufbaupass zu spielen und die eigene Mannschaft, in dem Sinne die Schwenninger, nicht mit zwei Mann richtig ins Vorcheck kommen und sich mit dem Dritten unterstützen, weil sie zum Beispiel die Scheibe unclever tief schießen, während einer oder zwei schon wechseln fahren. Und so verlierst du die komplette Dynamik und den kompletten Rhythmus für einen Wechsel und lässt den Gegner ins Spiel kommen. Und dann hast du es auch angesprochen, es gibt Mannschaften, die bauen einen Fünferblock in der neutralen Zone auf und versuchen, den Gegner vor der roten Linie zu stellen, dass er die Scheibe nicht tief schießen kann und versuchen, Scheiben da zu gewinnen, um den eigenen Angriff zu starten. Wenn du jetzt aber nicht genug Schlittschuh läufst, meistens hat ein Gameplan wirklich mit ganz viel Schlittschuhlaufen zu tun, um das System eben auch umzusetzen. Wenn du dich zu weit zurückziehst, hinter die rote Linie fällst und den Gegner die Scheibe tief schießen lässt, dann musst du selber erstmal wieder hinters eigene Tor rennen. Und das sind so Vorgaben, die ein Trainer einer Mannschaft mitgibt. Da geht es primär wirklich ums eigene Drittel. Wie verteidige ich? Wie komme ich aus dem eigenen Drittel raus? Wie komme ich durch die neutrale Zone, um meinen Angriff aufzubauen? Und das sind oft nicht ganze Otto-Kataloge oder Bauer-Kataloge, die man von früher vom Wohnzimmertisch von Mutti noch kennt, sondern das sind wirklich Kleinigkeiten. Und ein ungeschriebenes Gesetz im Profi-Eishockey ist, die sind die blauen Linien. Du darfst keine Scheiben an der blauen Linie verlieren. Wenn du aus dem eigenen Drittel rauskommst, in der Vorwärtsbewegung bist und die Scheibe nicht aus dem eigenen Drittel bekommst, kann das tödlich sein, kann oft zu einem Gegentreffer führen. Und wenn alle fünf in der Vorwärtsbewegung sind und du sie an der offensiven blauen Linie verlierst, das sind so Sachen, wo man immer als Mannschaft sagt, das darf nicht passieren. Und da kriegst du auch einen richtigen Einlauf vom Coach, wenn du das ein, zweimal machst. Und das sind auch so Sachen, die mit einem Gameplan zusammenhängen. Wie baue ich mein Spiel von hinten auf? Wie komme ich durch die neutrale Zone? Und auch vorne, zum Beispiel Anti, Schüsse müssen aufs Tor kommen. Es bringt nichts, wenn du die abfeuerst und die hoch ins Glas gehen und quasi den Aufbaupass für den Gegner spielen. Also das sind so Sachen, die man als Gameplan bezeichnet und du hast es super formuliert. Du hast die eigene Identität, aber du hast auch die Vorgabe, zum Beispiel, es kommt München. München checkt aggressiv vor, der Verteidiger pusht mit rein. Was ist unser Gameplan, um gegen diesen Vorcheck zu bestehen? Dann spielst du nicht über die Bande raus, sondern du suchst den freien Mann in der Mitte, weil der Verteidiger macht die Bande zu und zwei Mann checken aggressiv vor. Das heißt, der Pass in die Mitte, um dann die Seite zu verlagern und vom Druck wegzukommen. Das ist ein Gameplan, wie ich aus dem eigenen Drittel rauskomme und vor allem, wie ich den Vorcheck überstehe. Und wenn du dann sagst, du bist davon abgekommen, ist, wenn du einfach die Scheibe trotzdem an der Bande hältst oder der freie Mann in der Mitte nicht da ist, nicht anspielbar ist. Das sind so Sachen, wo man sagt, wir haben uns an unseren Gameplan gehalten, weil wir es umsetzen konnten, oder wir sind von unserem Gameplan abgekommen.
So hat's, glaube ich, jeder verstanden. Erstmal, das war so die Einführung in Gameplan, in Spielsysteme. Es gibt da natürlich noch ganz, ganz verschiedene Ansätze. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, Ulle, wie stellt man sich auf den Gegner ein? Die Co-Trainer, die schauen sich Videos an, machen Videoclips und zeigen zum Beispiel die Standardsituation. Standardsituationen sind eben die Bullies. Wie macht der Gegner sein Bully? Was macht er nach Bully-Gewinn in der defensiven Zone, auf der rechten Seite, auf der linken Seite, in der offensiven Zone, rechts und links? Was machen die? Und so weiter. Da analysiert man ein bisschen, schaut, wer da die besten Bully-Spieler sind, stellt seine besten Bully-Spieler dagegen, die rechts spielen sollen, also den Schläger rechts halten sollen, auch rechts dann die Bullies nehmen, wenn sie stark genug Bully-Spieler sind und so weiter. Also das sind dann so diese Feinheiten, die man macht, dass man den Spielern an die Hand gibt, okay, hier, das ist das, was der Gegner macht aus seinen Standardsituationen, aber auch wie du es gesagt hast, wie er vorcheckt, wie er sein Spiel aufbaut, was er macht, wenn er ein Controlled Breakout beginnt, also hinter das eigene Tor fährt, um dann da zu starten. Was machen die dann meistens? Wie kann man die dann attackieren? Wollen wir sie überhaupt schon früh attackieren? Und so weiter. Also da gibt es dann ganz, ganz viele Sachen, die sich dann natürlich auch viele Trainer sagen, ja, wir wollen ja nur unser Spiel spielen, wir wollen uns nur an uns selbst orientieren. Ja, das ist also, wie bereit man ist, wie aufgeladen man für das Spiel ist, wie man sein eigenes System verinnerlicht hat und ob alle on the same page sind, alle Spieler wissen, was zu tun ist in dem Spiel. Aber du musst natürlich, wie du es auch gesagt hast, Ulle, du musst natürlich wissen, wie checkt der Gegner vor? Wie finde ich die Lösung in meiner eigenen Zone? Und was mache ich, wenn er Trap spielt? Was mache ich, wenn er sich zurückzieht? Wie wollen wir dann da spielen? Wie wollen wir schnell die Scheiben hinter seinen Fünferverbund bekommen? Wie wollen wir da durchkommen? Und so weiter. Da gibt es dann ganz viele Feinheiten. Und das sind dann Sachen, die man über die Jahre dann erst eigentlich lernen kann.
Das ist super schade, dass du keine Taktiktafel hast, weil jetzt, während du das alles beschrieben hast, hätte ich gerne gesehen, wie du das Ganze auch noch gezeichnet und gemalt hättest.
Aber Trap, meine Hände hast du gesehen.
Wenn man von einer Trap spricht, Trap heißt nichts anderes als Falle, dass man eine Falle aufbaut, und eine Trap wird meistens in einem 1-2-2 gespielt. Das heißt, der erste forciert den Gegner auf eine Seite, entweder nach links oder nach rechts, wo dann der eigene Mitspieler steht. Du versuchst den quasi in deinen eigenen Mitspieler rein zu schieben, rein zu drücken, und die Seite wird dann immer vor der roten Linie versucht zuzumachen, dass du den Gegner eben zwingst, falls du es nicht vor der roten Linie schaffst, dann vor der eigenen blauen, dass du den Gegner zwingst, die Scheibe reinzuschießen. Im Optimalfall stoppst du ihn vor der roten Linie, dass er wieder abdrehen muss, oder dass er die Scheibe einfach nur über die Bande wegchippst und du die Scheibe gewinnst. Also bei einer Trap versuchst du wirklich den Gegner so zu stellen, dass er die Scheibe wegspielen muss und du sie im besten Fall gewinnst und sofort ein Turnover. Turnover heißt dann, dass du sofort umschaltest aus deiner Trap, aus deiner Rückwärtsbewegung, um sofort in den Angriff zu kommen. Und da gibt's, da habe ich schon viel gesehen, viele Trainer gesehen, die da Sachen aufgemalt haben, und es wäre doch alles so einfach. Aber wenn alles so einfach wäre, Antti, dann würden Sachen auf dem Eis auch teilweise ganz anders aussehen. Aber es gibt eben verschiedenste Arten vom Vorcheck. Klassisches 2-1-2, das zweimal aggressiv kommen, oder ein 1-2-2, und das sieht man oft. Und Antti, was ich auch immer faszinierend finde, es gibt Mannschaften, die treten zu Hause ganz anders auf als auswärts. Zu Hause viel, viel aggressiver, auswärts dann teilweise passiver, aber das hat dann eben auch wirklich damit zu tun, man muss sich auf den Gegner einstellen. Man muss wissen, wie der Gegner vorcheckt, was der Gegner in der Rückwärtsbewegung macht, und auch immer ganz wichtig, was macht er im Unterzahl und was macht er im Überzahl, um sich da eben drauf einzustellen. Klar, das eigene Spiel ist wichtig, aber du solltest schon dich ein bisschen mit deinem Gegner auseinandersetzen und wirklich wissen, du machst Dienstag, Mittwoch, Donnerstag trainierst du wirklich nur eigene Sachen, aber Freitag Videostudium, Gegner, dann kriegst du das ins Kurzzeitgedächtnis, wie früher bei der
Mathearbeit.
Bei der Mathearbeit nur schnell ins Kurzzeitgedächtnis prügeln und dann wieder raus, aber dass du wirklich abends weißt, okay, die kommen aggressiv im Unterzahl oder die ziehen sich im Unterzahl zurück, und da eben bestmöglich erfolgreich zu sein.
Du, ich habe so einen fragenden Blick an dir gesehen. Du hast dich doch gefragt, wenn der erste Vorchecker den Gegner erstmal auf die Seite lenkt, wie das auf Finnisch heißt. Auf Finnisch heißt das Ohjausbeli, also Lenkungsspiel. Ja, also nur so viel. Also auf Finnisch heißt das Ganze Ohjausbeli, nur für die, die das wissen wollten.
So, Antti, und da haben wir auch schon unsere Schlusssirene gehört. Was heißt Schlusssirene auf Finnisch oder Ende des Spiels?
Peli loppu.
Ich finde das toll. Ich finde, da sollten wir viel mehr machen. Vielleicht können wir mal einen Podcast auf Finnisch machen. Das ist Wahnsinn. Wird dann, glaube ich, sehr zu empfehlen sein, um vielleicht abends, wenn man den Schlafanzug schon anhat.
Ja, die Schlusssirene haben wir gehört.
Machen wir noch ein schnelles 1-gegen-1, und da bin ich diesmal dran, dir eine Frage zu stellen. Aktuell, wenn wir jetzt den Anker werfen würden, Antti, 42 Spiele sind gespielt, beziehungsweise der KEC und die Jungs aus dem hohen Norden in Bremerhaven haben nur 41. Aber wenn heute Schluss wäre, Antti, dann würden die Adler Mannheim in der ersten Playoff-Runde auf den ERC Ingolstadt treffen. Und seit 2015 wird immer der Hauptrundensieger deutscher Meister. Würdest du dich festlegen, nimm jetzt mal deine Adler Mannheim-Brille ab, du hast ganz viel gesehen, alle Mannschaften auch gesehen, aktuell galoppieren die Eisbären und Bremerhaven, beide mit 83 Punkten, da vorne einsam davon, einsam weg. Würdest du dich festlegen, dass auch dieses Jahr der deutsche Meister 2024 derjenige wird, der die Hauptrunde gewinnt?
Nein, und zwar Adlerbrille weggenommen. Ich glaube dran, dass München wirklich noch ein Wörtchen mitreden wird. Die sind momentan Fünfter. Ich glaube, dass die da ein Wörtchen mitreden werden. Und ich glaube auch, dass die Adler, das hat mir sehr, sehr viel Mut gegeben oder Hoffnung gegeben, was unsere Adler da gezeigt haben jetzt an diesem Wochenende. Deswegen, also ich finde, da sieht man, dass eine Mannschaft sich am Formen ist. Jetzt kommen die Jungs langsam zurück, haben auch ihre Spiele jetzt, um wieder in diese Spielfitness reinzukommen. Gut, ein Plachter ist ein Sonderling, der macht es ganz anders. Der kommt, schießt ein paar Tore und geht wieder in die Kabine rein und sagt, alles gut, ich war noch nicht weg. Also ich glaube, dass es nicht so ist. Ich weiß, dass die meisten überzeugt davon sind, dass der die Hauptrunde am besten gespielt hat, dann auch am wahrscheinlichsten Meister wird. Aber ich glaube kaum, dass weder Berlin, Bremerhaven, Straubing, wenn wir jetzt die ersten vier nehmen, und Schwenningen gegen München oder die Adler spielen möchte. Das würde ich mal so sagen. Also deswegen, ich glaube nicht, dass jemand sagt, Mensch, in den Playoffs kommen, ach, gegen München oder gegen Mannheim, das wird schon. Ich glaube, dass alle sagen, oh, wow, so früh gegen die Adler, so früh gegen München. Also von daher, ich glaube auch, weil ich auch hoffe, dass es spannend bleibt. Sonst könnten wir ja auch immer sagen, komm, die Playoffs sind gar nicht mehr so interessant. Also ich glaube, dass es da wirklich sehr, sehr spannend wird und dass da eine große Überraschung auch passieren wird.
Als Spieler ist es ja tatsächlich immer so, eine 7er-Serie ist ja die ehrlichste Serie, die du haben kannst, weil über 7 Spiele kannst du dich nicht durchmogeln. Du kannst nicht mal sagen, okay, hier haben wir ein Spiel geklaut. Du kannst ein Spiel klauen in den Playoffs, wo du vielleicht die schlechtere Mannschaft bist, wo dein Torwart auf dem Kopf steht und du das mit 1-0 mitnimmst, obwohl du es völlig unverdient ist.
Aber nicht 4.
Über 7, aber nicht 4 davon. Deswegen ist so eine Best-of-7-Serie schon ziemlich geil, wo man wirklich als Eishockeyspieler ein bisschen nervös wird, ist bei der Dreier-Serie. Weil wenn du da den Auftakt verlierst, das ist eine ganz, ganz brenzliche Nummer. Und da stehen aktuell mit den Kölner Haien, den Adler Mannheim, dem EAC Ingolstadt und der Düsseldorfer EG Mannschaften, wo du sagst, wow, das kann ja wirklich zweimal mit dem Finger geschnipst und die Nummer ist durch. Weil wenn du da den Auftakt zu Hause vergeigst, weil du vielleicht etwas nervös startest oder zwei blöde Strafen nimmst und zwei Unterzahltore kassierst und dann hast du das nächste Spiel auswärts und derjenige hat direkt einen Matchball. Das ist eine ganz prekäre Sache. Da, ich meine, wir haben auch schon eine Pre-Playoff-Serie gespielt gegen die Kölner Haie, sind ausgeschieden. Da kannst gegen du dich Augsburg. Mal schnell
durchmogeln. Damals warst du, glaube ich, in Köln gerade. Da war es eine Serie gegen Augsburg tatsächlich, die auch verloren ging. Damals noch das Kurt-Frenzel-Stadion offen auf der Seite, aber es ist ja schön im März, war ja schön warm. Und das war ganz bitter. Das war wirklich ganz, ganz bitter. Die Saison ist dann plötzlich vorbei. Und zwar, du verlierst zu Hause, gehst nach auswärts und verlierst dort nochmal. Und dann, boah, das ist schon heftig.
Deswegen, also natürlich gebe ich dir recht, da möchte keiner früh auf die Adler treffen oder auch auf München treffen. Aber so eine Dreier-Serie, die sollte man vielleicht vermeiden aus Mannheimer Sicht, um da wirklich dann ein längeres und auch ein intensiveres Wörtchen mitzusprechen.
Deswegen hoffe ich ja auf den 6. Platz. Also ich sage ja immer noch, die sollen sich unbedingt auf den 6. Platz orientieren, dass eben diese Dreier-Serie, die muss vermieden werden, das ist klar.
So, Anti, wir spielen keine Dreier-Serien, wir spielen nur ganz oben mit. Deswegen sagen wir für heute unser Gameplan. Sagt, wir haben alles abgearbeitet. Wir sagen bitte, danke, ciao oder ciao Kakao, Anti. Was sagt man denn? Gibt's solche Dinger im Finnischen auch? Tschüsseldorf, ciao Kakao, tschüss, ciao Krimme, ciao.
Ah, bestimmt, aber ich
Tschüssikowski.
Ich glaube, aber die wollte ich mir selbst gerade ersparen.